Kindern wird in der Schule im Grunde erzählt, der Mensch ist der Störenfried auf Erden. Der macht die Erde kaputt und ist eine Art Krebsgeschwür. Hier, guck mal, Dürre, Klimawandel, Extremregen, Klimawandel, Hochwasser, Klimawandel. Also es ist egal, was passiert. In 10 Jahren ist es zu spät, in 15 Jahren ist es zu spät. Es gibt ja hunderte von diesen Vorhersagen, die sämtlich nicht eingetreten sind. Wenn man jedes Wetterereignis auf den Klimawandel schiebt, weil man damit niemanden hilft außer sich selbst, weil man bekommt Aufmerksamkeit, man bekommt irgendwelche Zugang zu irgendwelchen Lobbygruppen und so weiter. Und auch in den Medien bekommt man dafür Journalistenpreise, wenn man ordentlich auf die Pauke haut. Aber man nähert sich nicht dem Problem an. Deswegen habe ich das Buch geschrieben, weil ich es bei meinen Kindern festgestellt habe, dass die einfach immer nur hören, dass die Welt untergehen wird, dass sie da wahrscheinlich umkommen werden. Und da kommen sie dann immer zu mir an und sagen, Papa, wenn der Meeresspiegel steigt, dann sterben wir. Stand mein Sohn, 5 Jahre alt, damals vor mir. Man kann nicht in Untergangsstimmung ständig seine, vor allem seine Kinder nicht in Untergangsstimmung bringen. Das bringt zwar Einfluss und Macht in gewissen Zirkeln, aber da muss man dagegenhalten.
Grüezi wieder an. Ich begrüße Sie ganz herzlich zu einer weiteren Ausgabe von Weltwoche Daily Spezial. Mein Name ist Roman Zeller und neben mir sitzt der berühmte, vielleicht einer der besten, wenn nicht sogar der beste Wissenschaftsjournalist Deutschlands, Axel Bojanowski. Wir sind hier in Hamburg. Er war lange Jahre Spiegel-Reporter. Nun ist er Chefreporter bei der Welt, Axel Springer Verlag. Und eben hat er ein Buch herausgegeben, das ist hochinteressant. 33 erstaunliche Lichtblicke, warum die Welt besser ist, als wir denken. Steile These, hochinteressante These, Herr Bojanowski, in Zeiten von Krieg, Krisen, Katastrophen, wo jeder als Nazi gebrandmarkt ist, ein Faschist, ja, den Medien zufolge im Weißen Haus regiert. Wie kommen Sie darauf, über Lichtblicke zu schreiben? Was ist vielleicht für Sie die beste Nachricht der letzten Wochen, der letzten Monate? Worüber haben Sie sich am meisten gefreut?
Da fällt mir spontan ein, dass die extreme Armut der Welt auf ein Minimum gesunken ist, auf ein neues Minimum. Also es lebt noch nie so wenig Menschen in extremer Armut wie heute. Die Zahl der Menschen in extremer Armut geht seit 200 Jahren zurück durch die Industrialisierung, durch die freie Marktwirtschaft, durch die Fortschritte der letzten 200 Jahre. Und das ist eine Sensation von ungefähr 90%. Also es lebten bei fast alle Menschen in extremer Armut, was bedeutet, dass sie nicht genug haben für den täglichen Bedarf eigentlich, ne? Also oder gerade so, aber sehr abhängig sind vom Wetter und von Zufällen. Und das waren fast alle Menschen die meiste Zeit der Erdgeschichte. Und dann seit 200 Jahren durch die Industrialisierung hat sich das so langsam verbessert. Und jetzt im letzten Jahr, gerade neue Zahlen, zeigen die Daten, dass es noch nie so wenig Menschen waren, die in extremer Armut gelebt haben. Es ist ein Beispiel aus meinem Buch, diese Arten von Erfolgen, die werden einfach zu wenig berichtet. Deswegen habe ich das Buch geschrieben, weil ich es bei meinen Kindern festgestellt habe, dass die einfach immer nur hören, dass die Welt untergehen wird, dass sie da wahrscheinlich umkommen werden. Und da kommen sie dann immer zu mir an und sagen, Papa, wenn der Meeresspiegel steigt, dann sterben wir. Stand mein Sohn, 5 Jahre alt, damals vor mir. Und was sagt man da? Ja? Und ich finde es ganz wichtig, dass diese Perspektiven, diese Erfolgsgeschichten bekannt werden, dass gerade in Lehrerzimmern und Redaktionen zur Kenntnis genommen wird, dass die Welt immer besser geworden ist. Und dass der Mensch ein kreatives Wesen ist, dass für Fortschritte normal sind. Man kann nicht davon ausgehen, dass Fortschritte auf jeden Fall kommen. Man darf nicht naiv sein, aber man muss Possibilist sein, wie Hans Rosling immer sagt. Man muss das Mögliche zumindest diskutieren. Und man kann nicht in Untergangsstimmung ständig seine, vor allem seine Kinder nicht in Untergangsstimmung bringen. Das bringt zwar Einfluss und Macht in gewissen Zirkeln, aber da muss man dagegen halten.
Ja, vor allem, wenn es ein Sohn kommt und sagt, der Meeresspiegel steigt, Papa, die Welt geht unter, wir verbrennen. Was sagen Sie da?
Ja, ich war erstmal baff, dass mein Sohn mir sowas erzählt, weil ich seit 30 Jahren über den Klimawandel schreibe und immer versuche abzuwägen und nicht zu viel Drama zu machen und die Risiken zwar zu nennen, aber auch immer zu sagen, man kann da was machen und so. Und ich bin dann mit ihm hier in Hamburg, wo wir wohnen, an die Elbe gefahren. Und weil er sagte, der Meeresspiegel steigt, dann sterben wir, habe ich ihm gezeigt, die Küstenschutzanlagen in der Innenstadt von Hamburg, man sieht die gar nicht. Die sind so pfiffig ins Stadtbild integriert, man geht darauf spazieren. 9 Meter hohe Mauern eigentlich. Die Stadt ist super geschützt gegen Nordseefluten. Die Nordsee drückt ja bei Nordwestwind hier dann richtig rein in die Stadt. Und es gab 1962 in Hamburg eine Sturmflutkatastrophe, bei der 340 Leute ertrunken sind und riesige Schäden entstanden. 2013 gab es eine Flut von der gleichen Höhe, exakt gleich, auf den Zentimeter genau, und es ist nichts passiert. Einfach das Wasser ist dort lang geflossen, wo es sollte, kanalisiert durch bestimmte Straßen und wurde gut abgeleitet. Und es ist nichts passiert. Man konnte sogar zugucken und sich und bewundern, wie der Küstenschutz damals funktioniert hat. Ich habe das meinem Sohn gezeigt, ich habe ihm auch Bilder von der Sturmflut gezeigt. Er war beeindruckt und hatte dann nicht mehr so viel Angst und hat aber auch gemerkt, der Meeresspiegel steigt tatsächlich. Es ist ein Problem. Ne? Es gibt dieses Problem und man muss da was gegen machen, aber man kann da auch was gegen machen. Das ist, finde ich, sehr wichtig, dass Kinder das erfahren. Mhm.
Woher kommt eigentlich, oder ich meine, Ihr Buch ist das der absolute Gegenentwurf zu den Medien, wo eigentlich durchgehend schlechte Stimmung herrscht. Woher kommt diese Obsession für Bad News, dieser Fokus auf alles Schlechte? Haben Sie das in Ihrer Recherche vielleicht oder Ihrem Studium, wo Sie sich mit Lichtblicken beschäftigen, haben Sie das herausgefunden?
Ja, das beschäftigt mich auch schon länger. Also es gibt da, glaube ich, mehrere Erklärungen. Einmal wirkt es sehr empathisch, wenn man sozusagen sich in die Pose schmeißt, ich warne euch vor dem Untergang der Welt. Das ist etwas, was unangreifbar ist. Also da ist man in einer Position, die ist eigentlich nicht angreifbar, weil man ja eigentlich nur die Welt retten will. Und nur, man kann sich natürlich irren, ist dann so die Pose, ja. Aber ich muss euch sagen, wie Paul Ehrlich, der große Untergangsprognostiker in den 70er Jahren sagte, werden hunderte Millionen Leute in Hungersnöten sterben in den nächsten Jahren und so weiter, alles nicht eingetreten. Der ist heute noch gefragter Talkshow-Gast, sagt die gleichen Sachen, wie er 50 Jahren gesagt hat, sagt er immer noch. Das heißt, es gibt keine Kehrseite. Die Leute können Untergangsprognosen so viel machen, wie sie wollen. Es bringt nur Aufmerksamkeit, aber hat keine Kehrseite, dass man damit irgendwann zur Rechenschaft gezogen wird. Das heißt, es lohnt sich. Ja? Das ist die eine Seite. Und auf der anderen Seite ist es eben politisch einsetzbar, weil bestimmte Arten von politischen Vorhaben lassen sich eben mit Katastrophismus gut einfordern. Also ein gewisser Dirigismus, der Staat muss handeln, UN-Organisationen sind gefragt, um ein globales Leid abzuwenden und so weiter. Da sind die solche Organisationen profitiert. Davon. Und dann gibt es aber auch eine Ebene, was wir merken als Journalisten, dass eben auch Leser gute Nachrichten eigentlich auf Online-Seiten nicht unbedingt lesen. Das ist eigentlich interessant, weil Leser sagen mir oft, warum berichtet ihr nicht positiver, ja? Und warum gehen die guten Nachrichten unter? Man könnte zum Beispiel, das ist auch in meinem Buch, man könnte jeden Tag titeln, jede Zeitung seit den 90er Jahren, gestern sind wieder 130.000 Menschen aus extremer Armut entkommen. Könnte jeden Tag die Hauptschlagzeile sein. Was für eine Sensation das eigentlich ist. 130.000 Menschen schaffen durchschnittlich pro Tag den Sprung aus der extremen Armut heraus auf der Welt. Seit den 90er Jahren. Wahnsinn eigentlich. Man hört davon aber gar nichts. Weil ein Flugzeugabsturz mit 400 Toten hingegen beschäftigt die Presse für 4 Wochen, weil das ein negatives Ereignis ist, eine Warnung, dass da klicken alle drauf, auch zu Recht, ist ja auch furchtbar und man möchte ja auch mehr wissen darüber. Aber die guten Nachrichten triggern einfach nicht, weil sie ein, ja, und deswegen werden auch in den Medien werden die nicht gebracht. Deswegen auch mein Buch, ich habe da diese grundlegenden Veränderungen, die wirklich die Welt stark verbessert haben, die habe ich da beschrieben. Und da gehört diese Sensation eben auch dazu, dass man jeden Tag titeln könnte, 130.000 Menschen aus der extremen Armut entkommen.
Ist dieses Verliebtsein in schlechte Nachrichten, in Katastrophenmeldungen, ist das ein Problem des Westens, ein europäisches Problem? Stellen Sie das fest, dass das in anderen Gebieten, Regionen der Welt gar nicht so häufig vorkommt? Ist das unser Problem? Und wenn ja, warum?
Ja, das ist eine sehr interessante Frage. Das ist tatsächlich in Umfragen rausgekommen, dass im Westen und speziell in Deutschland der Pessimismus hinsichtlich der Entwicklung der Welt besonders ausgeprägt ist. In armen Ländern ist er nicht vorherrschend, da herrscht eher Optimismus. Also ein Kollege sagte neulich zu mir, auf seinen Reisen durch Afrika hätte ihn nie jemand vor dem Weltuntergang gewarnt. Das wäre einfach kein Thema. Man hofft auf Fortschritt, man setzt auf Fortschritt. Ja, da gibt es eben diesen Fortschrittsgeist, weil man möchte aus der Armut oder aus der Armut raus und hofft auf Fortschritt. Und in Deutschland gibt es eine Tendenz dazu, Fortschritt schlecht zu machen. Weil durch Fortschritt kommen ja auch Leute gesellschaftlich nach oben, die dann Konkurrenz darstellen, ja, im Statusrennen, im gesellschaftlichen Statusrennen. Deswegen ist die Umweltbewegung in Europa eine elitäre Bewegung immer gewesen. Das Trägermilieu war immer das gehobene Bürgertum, das eben diese mit der Umweltbewegung eben sozusagen gesellschaftlichen Status abgesichert hat, ja, indem man eben sagt, wir müssen dem Kapitalismus, der Prosperität Sand ins Getriebe streuen, damit wir als gesichert in der Gesellschaft gesicherte Leute, also abgesicherte, eben nicht noch mehr Konkurrenz bekommen im Statusrennen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, den man unbedingt mitdenken muss, denn es ist ja schon bezeichnend, dass eben diese grüne Umweltbewegung mit ihrem Katastrophismus eben getragen wird, meistens von einer bürgerlichen Elite und eben aber auch von Leuten im Staatsdienst, von Leuten, die eigentlich sozusagen vom erstmal nichts zu befürchten haben, ja, die abgesichert sind, während Leute, die im sozusagen aufsteigen wollen, selber ihr Leben gestalten wollen, vom Fortschritt abhängig sind, da eben weniger empfindlich sind, sondern eben sozusagen für die Verwebung von Naturschutz und Fortschritt eintreten. Ja, es gibt ja die grüne Bewegung, die katastrophistische Seite vertritt, aber es gibt ja auch andere Umweltbewegungen, die in Deutschland auch unbekannt sind. Also Umweltbewegungen, die auf technologischen Fortschritt setzen, damit gerade die Umwelt besser geschützt werden kann, was ja passiert ist. Der technologische Fortschritt hat wesentlich dafür gesorgt, dass es der Umwelt besser geht in kapitalistischen Ländern als in anderen Ländern.
Was würden Sie sagen, das Deutsche und das Grüne, warum ist Deutschland, Sie haben jetzt Deutschland herausgehoben für die grüne Bewegung, warum ist Deutschland so sensibel, wenn es um Umweltthemen geht? Warum sind Deutsche vielleicht anfälliger als andere Nationen für so eine grüne Bewegung?
Ja, das ist, glaube ich, tief verwurzelt. Das ist eine ganz wichtige Frage und das ist etwas, was eigentlich auch diese Kultur müsste eigentlich auch in der Schule näher gebracht werden, reflektiert werden. Das ist in Deutschland so, es ist ein Tabu quasi. Dieses Thema ist in Deutschland eines der Tabus, die wirklich gesellschaftliche Debatten verhindern. Es ist in Deutschland so, dass das Vorsorgeprinzip sich wie in keinem anderen Land etabliert hat. Also alles muss erstmal auf Risiken überprüft werden und wenn es irgendwelche Risiken gibt, macht man es im Zweifel nicht. Also alle großen Technologien der letzten 20 Jahre wurden in Deutschland verboten, blockiert, verhindert. Ne? Also man denkt an Transrapid, man denkt an Fracking, an Kernkraft, eine moderne Kernkraft, an diese Dinge, die woanders gemacht werden und große Fortschritte versprechen. In Deutschland ist der Bau einer Brücke sofort ein riesiges Problem, dauert 10, 20 Jahre. Und da muss man eben zurückgehen ins 19. Jahrhundert, um zu verstehen, warum Deutschland diese Kultur entwickelt hat. Da ist in Deutschland eine Esoterik in der Kultur, man denke an Rudolf Steiner, an die Esoterik dieser Zeit, die in Deutschland viel verbreiteter ist als woanders. Homöopathie ist so populär nur in Deutschland. Das ist ein sehr, das verbindet auch Rechte und Linke. Das ist in Deutschland sozusagen unabhängig von der politischen Couleur. Das ist etwas, was in Deutschland ganz tief verwurzelt ist. Der Glaube an die Natur als etwas Romantisches, als etwas Gutes, das per se geschützt werden muss. Und der Mensch stört eigentlich nach diesen Begriffen das natürliche Gleichgewicht und die natürliche Harmonie. Und das ist ein sehr gefährliches Denken, das versuche ich auch immer wieder zu thematisieren, weil man Kindern erzählen muss, die wird in der Schule, ich meine, das ist wirklich skandalös eigentlich, Kindern wird in der Schule im Grunde erzählt, der Mensch ist der Störenfried auf Erden, der macht die Erde kaputt und ist eine Art Krebsgeschwür. Es gibt ja diesen alten Witz aus den 60er, 70er Jahren, wo sich zwei Planeten treffen und der eine Planet sagt zum anderen, ich bin krank, fragt der andere, was hast du denn? Sagt der andere Planet, der die Erde ist, ich habe Homo sapiens, sagt der andere Planet, das hatte ich auch mal, macht nichts, das geht vorbei. Ne? Und das ist so ein Weltbild, der Mensch wirklich als Krankheit. Und das ist etwas, was in Deutschland keiner Rechtfertigung bedarf. Das ist sozusagen eine Grundvoraussetzung für viele Diskussionen. Deswegen auch die Grüne Partei ist eine kulturelle Bewegung. Und dieser Widerstand gegen Kernkraft nirgendwo so stark wie in Deutschland, sozusagen unreflektiert. Man fragt gar nicht nach den technologischen Begriffen eigentlich, sondern es geht sofort, wird Kernkraft als eine Bedrohung gesehen, weil sie ein technologisches Großvorhaben ist und damit sozusagen der Natur widerspricht. Und dazu noch, ich war neulich mit meinem Sohn im Kino, habe König der Löwen gesehen, diese neue Ausgabe von Disney, Mufasa heißt das, glaube ich. Und da ist es auch so, das ist jetzt nicht Deutschland, das ist jetzt sozusagen westliche Kultur, wie das sozusagen selbstverständlich sagt der König dann zu seinem Sohn, dass jedes Geschöpf in der Savanne gleichgestellt ist und alle gleichermaßen geschützt werden muss, weil das natürliche Gleichgewicht geschützt werden muss. Und das ist eine Voraussetzung, die unhinterfragt in der Populärkultur, eben auch in Disney-Filmen und so vorkommt, aber Unsinn ist, ja. Es gibt kein natürliches Gleichgewicht. Natur ist immer, verändert sich immer. Und diese Denkweise, dass quasi ein fragiles Gleichgewicht von Menschen gestört wird und kaputt gemacht wird und jeder Impact des Menschen in der Natur was Negatives ist, ist sehr gefährlich, weil man muss sich ja klar machen, der Impact des Menschen in die Natur, hat das Wohlergehen gesichert, hat den großen Aufschwung der letzten 200 Jahre gebracht, hat dafür gesorgt, dass nicht mehr die Hälfte aller Kinder vor dem fünften Lebensjahr stirbt, hat viel Leid verhindert und muss ich auch klar machen, die Natur ist unergiebig. Sie gibt eigentlich von sich aus viel zu wenig Nahrung für Menschen her, auch wenn es nur 1 Milliarde Menschen geben würde. Es ist einfach so, wenn man sich der freien Natur aussetzt, da wächst einfach wenig. Es ist einfach nicht sehr wenig Nahrung da und erst die grüne Revolution, also die Landwirtschaftsrevolution, das hat nichts mit der grünen Umweltbewegung zu tun, sondern die Landwirtschaft, die moderne Landwirtschaft hat dafür gesorgt, die auf Technologie basiert, auf Forschung basiert, hat dafür gesorgt, dass sich jetzt eben so viele Menschen ernähren können, ne, von Getreide und so. Das heißt, der Impact des Menschen in die Natur hat die Welt sicherer gemacht für Menschen, hat verursacht weniger Leid und der Mensch kann sich besser ernähren. Und gleichzeitig, und das ist interessant, verbessert diese Art der Denkweise auch den Naturschutz, weil sich Menschen dann in einem bestimmten Bereich konzentrieren und eben wirklich vor den Naturschutz sorgen. Also die Naturschutzgebiete waren nie so groß wie heutzutage, ja. Und die Flüsse waren lange nicht so sauber, weil man eben mit Technologie auch dafür sorgt, dass kein Gift mehr reingeleitet wird. Und man, es sind sozusagen alles Maßnahmen des Fortschrittsgesellschaft, die dafür sorgen, dass die Welt auch besser wird hinsichtlich von Naturschutz. Und diese Art von Sichtweise, die, deswegen auch mein Buch, muss bekannter werden, finde ich, damit Leute verstehen, dass es nicht sozusagen der Mensch nicht sozusagen der negative Faktor ist, ja. Und deshalb, ich wollte noch sagen, diese Konzentration des Menschen in Großstädten, ja, und damit der Natur Freiraum zu lassen, ist etwas Gutes, ja. Und da wird immer vom Moloch der Großstädte gesprochen. Der Artenreichtum ist nirgendwo größer als in Großstädten. In Deutschland zum Beispiel sind Berlin und Hamburg die Regionen mit den meisten unterschiedlichen Tier- und Pflanzenarten. Einfach, weil es so viele warme Nischen gibt, ja. Das heißt, man muss aus dem Schwarz-Weiß-Denken raus gleichwohl aber eben sehen, dass natürlich große Landwirtschaftsgebiete erhebliche Probleme für die Natur bedeuten und man die aber auch lösen können wird, ja. Aber es ist eben, man muss die Probleme klar benennen, aber man kann sozusagen nicht im Bausch und Bogen immer jede menschliche Aktivität als etwas Böses darstellen, was eben aber leider häufig denen nützt, die es tun, weil dieses Milieu der grünen Umweltbewegung eben sehr politisch sehr wirkmächtig und politisch sehr mächtig geworden ist.
Wenn man Ihnen zuhört, dann hat man ein ganz anderes Bild, als da in den Medien eigentlich zelebriert wird, fast schon. Ich habe eine Schlagzeile wieder gelesen, der März war der wärmste Monat seit Messbeginn in Europa. Wir stehen vor dem Sommer. Eigentlich, man kann schon jetzt, es ist schon so sicher wie das Amen in der Kirche, dass wieder Dürren auf uns zukommen, Hitzewellen, Monsterhitze und weiß ich was. Wie denken Sie über solche Schlagzeilen?
Ja, das ist ein interessantes Phänomen. Also das ist, glaube ich, deswegen ist dieses Thema auch einfach immer in den Medien, weil beim Wetter immer was passiert. Also das Wetter schlägt immer mal zum Extrem aus und es gibt alle möglichen Phänomene. Das heißt, man kann ständig über das Wetter berichten. Und weil der Klimawandel sozusagen gedanklich immer mitläuft, ist sozusagen das Klimathema immer in den Medien. Deswegen ist es auch so gut ausbeutbar, weil jede Art von Ausschlag im Wettergeschehen wird sofort gesagt, hier, guck mal, Dürre, Klimawandel, Extremregen, Klimawandel, Hochwasser, Klimawandel. Also es ist egal, was passiert. Und das ist meistens ist es irreführend, oft ist es falsch. Dass es wärmer wird, ist unbestritten. Dass auch dass es Wärmerekorde immer mehr geben wird, ist vollkommen klar, weil ja die globale Temperatur sich langsam erhöht. Und deswegen verändern sich auch die Extreme. Also das ist vollkommen klar. Aber jetzt beispielsweise die Dürre, ob das mit dem Klimawandel zusammenhängt, ob das in Deutschland schlimmer wird, das sind Dinge, die sind vollkommen unklar, also sind sehr unklar, weil man ganz Klimamodelle können bislang Veränderungen von Niederschlag nicht wirklich vertrauenswürdig modellieren. Das heißt, es ist beim Klimathema so, man sollte sagen, es gibt diesen Klimawandel, der kommt mit Risiken und man sollte diesen Klimawandel möglichst stoppen, weil er eben riskante Folgen zeitigt. Aber da fängt das Problem ja eben an, weil man dieses Menschheitsdilemma hat, Umstellung der Energieversorgung weltweit von dieser billigen fossilen Energie, die letztlich ja diesen Aufschwung ermöglicht, von dem ich im Buch berichte, ja, das ist ja letztlich dieser billigen fossilen Energie zu verdanken. Und letztlich ist es so, dass und auch China und Indien weiter erstmal, die Schwellenländer weiter von fossiler Energie, mit fossiler Energie einen Aufschwung betreiben werden. Das heißt, die fossile Energie ist letztlich wirklich wichtig und die Umstellung wird schwierig. Und deswegen muss man dieses Thema möglichst genau beschreiben, um diese Umstellung zu ermöglichen, gleichzeitig aber nicht im Katastrophismus so selbstgerecht zu verfallen, dass man immer jedes Wetterereignis auf den Klimawandel schiebt, weil man damit niemandem hilft außer sich selbst, weil man bekommt Aufmerksamkeit, man bekommt irgendwelche Zugang zu irgendwelchen Lobbygruppen und so weiter. Aber man, und auch in den Medien bekommt man dafür Journalistenpreise, wenn man ordentlich auf die Pauke haut. Aber man nähert sich nicht dem Problem an. Der Klimawandel ist nicht so, dass er sich überall zeigt, in irgendwelchen Extremen ständig.
In diesem Bericht über den März habe ich gelesen, die Durchschnittstemperatur auf dem Kontinent lag bei 6,03 Grad und damit 2,41 Grad über dem Durchschnitt der Vergleichsperiode von 1991 bis 2020. Meine Frage jetzt an Sie, wäre das denn überhaupt so schlimm, wenn es denn so viel wärmer wäre?
Ja, das ist eine wichtige Frage. Es ist eine Frage, die sozusagen am Anfang der Klimadebatte in den 80er Jahren, da wurde das immer noch thematisiert. Es gab dann einen Soziologen, der in den 90er Jahren festgestellt hat, dass er hat die Klimadebatte erforscht, die frühe Klimadebatte, und hatte gesagt, ja, es ist eigentlich auch seltsam, dass sozusagen von vornherein angenommen wird, dass die Entwicklung nur ins Negative geht. Also dass alles, was sich verändert, auf jeden Fall nur negative Folgen hat. Und das ist natürlich Unsinn. Also es ist einfach nicht so, dass es sich nur ins Negative ändert. Und die Frage ist eben auch, was bedeutet es? Also ist ja die ganz berechtigte Frage, was bedeutet denn eine im Durchschnitt 3 Grad wärmere Welt? Ja. Das ist ja gerade die entscheidende Frage. Wie schlimm ist es? Und da ist eben sozusagen die Aussage, ja, in Deutschland ist es dann eben so warm wie in Norditalien oder sowas. Dann denken Leute ja, ach ja, da fahre ich im Urlaub hin. Das ist doch eigentlich ganz angenehm. So, ne? Und das ist eben eine falsche Art der Diskussionsführung, weil ich meine, gegen Hitze kann man sich schützen, ja. Also das ist eben so, dass in Abu Dhabi oder Dubai und so, da gibt's keine Hitzetoten, obwohl es genau das Klima ist, was so gefährlich ist. Es gibt unter Gastarbeitern wahrscheinlich Hitzetoten, aber unter Einheimischen nicht. Also es ist so, worauf ich hinaus will, ist, dass diese Länder sich mit Kühlanlagen perfekt gegen Hitze geschützt haben, obwohl es genau dieses Klima ist, was eben als gefährlich gilt. Warm und feucht. Also ein wirklich sehr menschenfeindliches Klima in diesen Regionen. Trotzdem wachsen da diese großen Metropolen. Das heißt, also ich möchte da nicht leben, mir wäre das zu warm, ja. Aber trotzdem muss man sagen, dass Menschen eben gelernt haben, in allen möglichen Extremregionen zu wohnen. Und mit moderner Technologie, mit der Klimaanlage, kann man sich eben gegen Hitze schützen. Das soll jetzt das Problem sozusagen nicht wegwischen, aber das gehört zur Diskussion dazu. Wenn man über Hitze spricht in Deutschland, dass es irgendwie dann 2 Grad wärmer ist als früher oder so, dann fragen sich die Leute doch, ja, ist das denn so schlimm? Und wenn man dann sagt, ja, das ist die Hölle, und die Leute glauben das einfach nicht, dann ist man mit der Diskussion nicht weitergekommen. Das ist dann einfach nicht hilfreich. So beschreibt man das Problem einfach nicht korrekt. Denn es sind ja sozusagen Großrisiken hinter dem Klimawandel, die letztlich gefährlich sind. Also auf lange Sicht können die großen Eismassen schmelzen. Wie groß sind die Risiken von unwiderruflichen Effekten, sogenannten Kipppunkten und so? Darüber ist wenig bekannt. Aber das sind sozusagen, es sind große Risiken im Spiel, die man einfach nicht genau versteht. Und das ist für mich eigentlich sozusagen das Signal, zu sagen, also das ist ein großes Experiment mit der Erde, mit dem Geosystem, und das sollten wir nicht eingehen, weil wir es einfach nicht verstehen, wirklich. Und deswegen besser stoppen wir das, aber so mit kleinen Hitze extrem dazu kommen, zu sagen, das ist die Hölle, das ist einfach unrealistisch und unglaubwürdig, denn wie gesagt, man kann sich vor Hitze schützen und man kann auch die Zahl der Hitzetoten eben reduzieren. Also es ist eben so, das beschreibe ich in meinem Buch auch, dass die Zahl der Wetteropfer weltweit auf immer weiter sinkt, obwohl die Weltbevölkerung steigt. Ja, die Wahrscheinlichkeit, bei einem Wetterextrem zu sterben, war noch nie so gering wie heutzutage, trotz Klimawandel. Und es nichts darauf hin, dass das der Trend nicht weitergehen soll, weil gerade die Armländer sich eben immer besser schützen. So, das ist einfach Realität. Gleichzeitig aber muss man eben sehen, dass der Klimawandel Risiken verschärft. Gerade der Meeresspiegelanstieg wird noch lange weitergehen und man muss sich darauf einstellen, und das sind aber Probleme eben, die sich erst in Generationen dann wirklich sozusagen verschärfen, und wir sind jetzt aber in der Lage, wir sind sozusagen in der wir sind eben gerade noch nicht in der Lage, das sozusagen zu stoppen, weil es eben so schwierig ist mit der Energieversorgung, mit der Umstellung. Aber es wäre eben möglich, oder wir sind jetzt aufgerufen, sozusagen dieses Problem anzunehmen und darüber zu diskutieren, wie man das denn lösen kann. Aber das geht eben mit Rationalismus und eben nicht mit Alarmismus.
Sie haben etwas Interessantes gesagt, dieses Stichwort, diese Kipppunkte. Da war ja lange Zeit, oder es ist immer noch die Rede von diesen 1,5 Grad, wo es ja eben nicht wärmer werden soll, weil danach kippt es offenbar. Jetzt habe ich gelesen, heute früh war das, glaube ich, in der Financial Times, dass das in 12 Monaten, haben jetzt Wissenschaftler herausgefunden, sei das der Fall. Ist das, also kippt es jetzt wirklich oder ist das...
Ja, das ist auch so ein typischer Fall, das nennt man Deadlinism. Also es gibt immer diese Deadlines, die gesetzt werden und ja, schon seit den 70er Jahren. In 10 Jahren ist es zu spät, in 15 Jahren ist es zu spät. Es gibt ja hunderte von diesen Vorhersagen, die sämtlich nicht eingetreten sind. Also das sind, das ist eben, es liefert dann Aufmerksamkeit für den Moment, aber es ist dann eben schlecht, wenn es dann nicht eintritt. 1,5 Grad Schwelle ist auch so ein Problem. Es ist keine physikalische Schwelle, obwohl das auch selbst von manchen Wissenschaftlern behauptet wird. Das ist im UN-Klimareport zum Beispiel, ist ja nicht von Schwelle die Rede. Und es ist keine physikalische Schwelle, nach der dann irgendwie die große Klippe kommt und die Welt ist dann im Abgrund, sondern das ist ein politisches Ziel, von dem man noch nicht mal genau weiß, wie das in den Klimavertrag reinkam. Das wissen selbst die Leute nicht, die den Klimavertrag gemacht haben. Das war eine recht spontane Entscheidung. Eine schlechte Entscheidung, wie auch Klimaforscher sofort gesagt haben, weil man das nicht erreichen kann. 1,5 Grad werden überschritten werden, aber eben nicht so, wie das oft beschrieben wird, in einem bestimmten Jahr, sondern es geht um einen Durchschnittswert von einer längeren Periode. Und dann, wenn ein Durchschnitt von 10 Jahren, glaube ich, 1,5 Grad überschritten sind, dann ist sozusagen diese Grenze überschritten. Aber es ist auch nicht entscheidend, weil an dieser Grenze passiert nichts Bestimmtes. Das ist einfach eine politische Grenze. Und man kann froh sein, wenn man die 2 Grad irgendwie einigermaßen erreichen würde, weil das physikalische System, also das Klimasystem eben weiter reagieren wird auf die Treibhausgase und das einfach Treibhausgase zunehmen und der anthropogene Treibhauseffekt sich verstärken wird. Deswegen, es wird weiter wärmer werden. Und die 2 Grad halte ich auch für nicht erreichbar. Ich glaube, dass die Erwärmung darüber gehen wird. Aber wie gesagt, es da immer zu signalisieren, jetzt in 5 Jahren ist es dann zu spät und in 10 Jahren ist es zu spät, wie das seit Jahrzehnten gemacht wird, ist kontraproduktiv und macht die Leute, stumpft sie ab. Und man sieht eben auch, viele Leute es glauben es einfach nicht mehr. Man hat jetzt im Grunde wieder eine Gegenbewegung gegen den Alarmismus. Ich finde auch zu Recht, der vollkommen überzogen wurde. Ich hatte damals, als ich noch beim Spiegel war, habe ich davor gewarnt und gesagt, wenn man so übertreibt, dann fällt es ins Gegenteil wieder zurück. Und das passiert jetzt gerade. Das gab's schon öfter, dass sich der Alarmismus Anfang der 90er wurde dann von einer Skeptikerbewegung Ende der 90er Jahre gekontert. Das passierte in den 2000ern wieder. Da gab es dann Mitte der 2000er Al Gore mit seinem Film und der großen Apokalyptik in Sachen Nobelpreise für UN-Klimarat und so weiter. Kopenhagen-Konferenz kam dann, die große Klimakonferenz, die gescheitert ist. Und das wurde dann in den 2010er Jahren gekontert mit einer Skeptikerbewegung, die Climate Gate, also die E-Mails geklaut hat von Klimaforschern, wo eben klar wurde, es wird da sehr manichäisch gekämpft unter bestimmten Klimaforschern. Das hat die Glaubwürdigkeit der Klimaforschung dann beschädigt und so. Diese Diskussion, die pendelt immer zwischen diesen beiden Extremen, weil man eben davon profitiert. Es gibt viele Leute, die profitieren von dem Manichismus und nutzen den aus für sich selbst, diese viele Lobbygruppen und so weiter, und kennen dann nichts und gehen da all in immer, wie man so schön sagt. Und das wird dann gekontert von anderen, die eben entlarven, ja, ihr habt übertrieben. Und das passiert jetzt gerade wieder. Und es kommen dann immer die alten Argumente, die es immer schon gab, werden immer wieder hochgeholt. Und es ist ein bisschen ermüdend. Und das ist vor allem traurig, weil man ja das Problem damit einfach dem Problem nicht näher kommt und auch vor allem der Lösung nicht näher kommt. Es ist oft so, dass gerade die Leute, die besonders schrill über dieses Thema reden, gerade konkreten Lösungen im Weg stehen, weil meiner Eindruck nach eben das Problem selber eben auch recht nützlich ist.
Mhm. Mir ist aufgefallen, da bei dieser März-Warnung, dass also der heißeste März seit Messbeginn jetzt sich zugetragen habe, ist vom Copernicus Climate Change Service. Da wurde diese Europa-Erhebung gemacht. Sie haben jetzt von politisierten Institutionen gesprochen, von viel Geld, das dahinter steht. Ist das ein seriöses Institut, die so etwas quasi in die Luft posaunt, Alarmstimmung verbreitet? Sind das rein wissenschaftliche Institute? Was ist das für ein Institut?
Also das ist jetzt ein Institut, was von der EU-Kommission finanziert wird, glaube ich, ja. Doch, das ist EU-Kommission. Und das ist immer schon mal problematisch. Also man muss wirklich sagen, es gibt mittlerweile in der Klimaszene wahnsinnig viele Institute, die finanziert werden von Interessengruppen. Auch wirklich auch richtige Wissenschaft, wie auch Copernicus, es wird da gute Wissenschaft auch gemacht, aber das, was dann an die Öffentlichkeit kommt, ist dann eben oft sozusagen Agenda-Wissenschaft, die so ein bestimmtes Ziel hat, die Diskussion auch zu beeinflussen. Es gibt andere, das Max-Planck-Institut für Meteorologie zum Beispiel, eines der besten Klimaforschungszentren der Welt. Das ist zwar auch sozusagen immer im Austausch mit Politik und so, aber ist eben für Grundlagenforschung zuständig und hält sich im Grunde raus aus der öffentlichen Debatte. Und von denen hört man nichts, obwohl das eigentlich das bedeutendste Klimaforschungszentrum ist in Europa, würde ich sagen. Und trotzdem, und da wird eben die wirklich relevante Klimaforschung gemacht. Auch in anderen Instituten in der Welt gibt es richtig First-Class-Wissenschaft. Aber das sind gerade die, von denen man wenig hört. Weil die haben auch gar kein Interesse, in der Öffentlichkeit stattzufinden. Weil die machen ja Grundlagenforschung. Mhm. Und sie müssen gegenüber ihren Kollegen quasi bestehen, also in der Wissenschaft. Und die interessiert nicht, was irgendeine Zeitung schreibt und auch zu Recht nicht. Ich finde das eine sehr gute Haltung. Ich würde als Wissenschaftler mich auch sehr zurückhalten, was Medien angeht, weil man wird da meistens irgendwie dann doch missverstanden und man wird in Diskussionen reingezogen, die einem nicht helfen. Und das führt eben dazu, dass in der Öffentlichkeit bestimmte Naturelle von Wissenschaftlern überrepräsentiert sind, die eben gerne in der Öffentlichkeit sind, die auch gerne politisch am Rad drehen, also ein bisschen mitmischen und so weiter. Und diese Auslese, die wird eben verstärkt, weil Journalisten gerne Wissenschaftler zitieren, die eben schon mal in den Medien waren. Also man weiß, was die sagen, man kann die Recherche schon einigermaßen planen und man weiß, es ist nicht gefährlich, wenn man die zitiert, weil man bekommt dann keine Kritik und so. Das sind etablierte Zitatspender und die sagen dann immer das Gleiche und die haben zitatfähige Sätze und das ist alles schon kurz und knapp, sogar für die Tagesschau möglich. Und also das ist diese Auslese von Wissenschaft ist nicht nur in der Klimaforschung so, allgemein in den Medien, dass nur ganz wenige Wissenschaftler aus jedem Fachbereich in den Medien stattfinden und die aber eben gerade nicht die Wissenschaft repräsentieren, sondern eben meistens eben ihre eigene Haltung und ihre eigene Wertvorstellung und politische Ambitionen und so weiter mit reinbringen.
Also eigentlich eine gute Nachricht, dass die Wissenschaft insgesamt noch funktioniert und nur einige wenige, die besonders schrill sind, die besonders laut sind, die besonders alarmistisch sind, in der Öffentlichkeit wahrgenommen werden.
Ja, im Wesentlichen ja. Es gibt ein paar Ausnahmen. Also Wissenschaftler, die sich trotz des Gegenwindes dann in der Öffentlichkeit mit Differenziertheit versuchen einzumischen, immer im Risiko sind, dass sie dann eben gebrandmarkt werden als Klimaleugner. Das ist also, wenn man nicht komplett auf der Linie ist, dieser sozusagen, ja, im Grunde ist es die grüne Bewegung, die grüne Umweltbewegung, die den Diskurs bestimmt, auch in der Wissenschaft, in der öffentlichen Wissenschaft. Und wenn man da nicht komplett einwilligt, dann hat man einen großen Gegenwind öffentlich zu tun und das gibt sich einfach kein Wissenschaftler normalerweise. Einige halten das aus, manche mussten eben auch im Beruf aufgeben. Ich habe das in meinem Klimabuch letztes Jahr beschrieben, dass eben wirklich renommierte Wissenschaftler dann so angefeindet werden und so massiv unter Druck gesetzt werden, dass man bei Google dann eben nur noch findet Klimaleugner, nicht? Und dass ihre wissenschaftliche Arbeit gar nicht mehr zu finden ist, obwohl das renommierte Wissenschaftler sind und die dann aus der Wissenschaft ausgeschieden sind, weil das einfach unerträglich ist. Ne? Und also es ist schon dieser Prozess von der Wissenschaft in die Öffentlichkeit, das ist schon was sehr Problematisches und ich finde es wirklich schade, dass Medien das nicht besser reflektieren, weil das wäre eigentlich ein gutes Thema und so, dass man diesen Prozess Wissenschaft als kulturelle Unternehmung, die in der Öffentlichkeit realisieren muss, das zu hinterfragen und oder einfach zu beschreiben, was da eigentlich passiert, das halte ich für hochrelevant, weil das ist etwas, was viel zu wenig passiert, aber was letztlich ja ausmacht, was die Öffentlichkeit über Wissenschaft erfährt. Dieser Prozess bestimmt ja das. Ne?
Jetzt haben wir in der Schweiz beispielsweise einen hochrenommierten Forscher, der sich immer wieder zu Wort meldet. Reto Knutti, ETH-Forscher, eine Super-Uni, staatlich finanziert, hochrenommiert. Oder wenn man nicht nur auf ihn gehen will, in den USA gibt es ja auch zuhauf. Ich habe mir da einen rausgeschrieben, der besonders schrill ist. Das ist der David Wells, der hat das Buch geschrieben, Uninheritable Earth, also die unbewohnbare Erde. Der geht von unglaublichen Horrorszenarien aus. Der sagt, der Klimawandel, so wie er jetzt besprochen wird von der Politik, das sei noch Peanuts, das sei eigentlich noch viel, viel schlimmer. Was würden Sie sagen, was ist da der zentrale Irrtum von solchen Warnern, die eben noch eigentlich noch fast weitergehen? Wo irren diese Personen?
Also dieser Wells ist, glaube ich, kein Wissenschaftler. Ich glaube,
das ist ein US-Journalist, genau.
Ja, genau. Der Knut ist ein super Wissenschaftler, muss man sagen. Also der macht richtig gute Wissenschaft. Ist alles vollkommen legitim. Und ich kann das auch, also daran gibt es erstmal nichts zu kritisieren, finde ich. Also dass der äußert sich, der macht seine Wissenschaft, die ist wirklich richtig gut. Das finde ich, also ganz tolle Sachen. Dann es ist aber eins. Und dann äußert er sich in der Öffentlichkeit und interpretiert Wissenschaft. Das ist dann etwas Persönliches. Und das ist dann nicht mehr die Wissenschaft, die gibt es eh nicht. Aber das ist dann, er spricht nicht im Namen der Wissenschaft, sondern er spricht im Namen von sich selbst. Und ich weiß nicht, ich verfolge das nicht so genau in der Schweiz, aber manchen Wissenschaftlern gelingt es ja gut, das sozusagen deutlich zu machen. Also wenn sie dann erstmal sagen, so, ich spreche jetzt über den Stand der Wissenschaft und jetzt interpretiere ich den Stand der Wissenschaft. Das ist nicht einfach, so zu kommunizieren, aber das wäre letztlich ja, lauter, so müsste man es eigentlich machen, ja. Also es ist dann aber oft so, dass Wissenschaftler eben sozusagen ihre eigene politische Weltsicht, ihre eigene Wertvorstellung draufsatteln auf die Wissenschaft und sozusagen gleich ableiten, was die Wissenschaft denn eigentlich für Handlungsanweisungen geben würde, was sie aber gar nicht tut. Wissenschaft gibt ja nie Handlungsanweisungen. Es folgen keine, aus den Fakten der Wissenschaft folgen nie Handlungen. Die Handlungen müssen im gesellschaftlichen Diskurs besprochen werden. Immer, und zwar bei Kenntnis des wissenschaftlichen Sachstands, aber dann kommen eben sehr viele unterschiedliche Wertvorstellungen mit rein. Und gerade beim Klimaproblem gibt es unglaublich viele Möglichkeiten, auf dieses Problem zu gucken und es anzuerkennen. Und trotzdem, also man kann es anerkennen und trotzdem zu anderen Handlungsoptionen neigen. Das ist möglich. Aber in Deutschland, ich glaube auch in der Schweiz, wird oft so getan, als ob es nur eine Möglichkeit gäbe, das Klimaproblem zu lösen. Und das wäre sozusagen das wäre das Handwerkszeug der grünen Umweltbewegung. Und das halte ich eben gerade für falsch. Also ich glaube, dass dieses Handwerkszeug eben nicht wirklich geeignet ist, sondern nur dieser Bewegung dient, aber nicht der Lösung des Problems. Und ich habe das Gefühl, es kommt jetzt ein bisschen auch, wird so langsam klar. Und es ist eben so, dass Wissenschaftler, die politisch sich, also die sozusagen sich in den Dienst von politischen Bewegungen stellen, dass die häufiger zitiert werden, einfach, weil das gab schon in den 90er Jahren Studien, die zeigten, dass Wissenschaftler, die ihre oder wissenschaftliche Ergebnisse kombinieren mit politischen Aussagen, einfach eher gesendet werden, weil sozusagen die Journalisten gleich etwas haben, was aus den Ergebnissen folgt. Das ist eben schön für einen Artikel oder Text oder Bericht, dass man eben den Leuten gleich sagen kann, ja, und wir haben hier nicht nur einfach nur trockene Wissenschaft, sondern wir haben auch gleich die Anweisung des Wissenschaftlers, was wir denn jetzt machen müssen. Und das ist aber eine Herangehensweise, die eben falsch ist, weil eben, wie gesagt, es gibt unterschiedliche Optionen und es gibt unterschiedliche Werte und man muss sozusagen, deswegen ist der UN-Klimareport eine gute Sache. Der beschreibt das Klimaproblem sehr gut. Es gibt auch Fehler, wird von Menschen gemacht, immer wieder auch. So, aber es ist so, dass letztlich das eine gute Grundlage ist, um das Problem zu besprechen. Da müsste man eben etwas offener sein und nicht nur sozusagen Leute einer bestimmten politischen Couleur auf dieses Problem gucken lassen, sondern man müsste es eben öffnen. Und das ist aber gerade eben nicht geschehen, sondern es wurden alle attackiert, die sozusagen nicht auf Linie der grünen Umweltbewegung waren, sondern eben gesagt haben, wir brauchen marktwirtschaftliche, technologische Lösungen, in die Richtung zu denken. Das wurde immer verunglimpft als Klimaleugnung und Kapitalismus oder irgendwas, oder rechts, keine Ahnung. Das ist eben gerade sozusagen das Problem, dass man dieses Problem zu eingeengt diskutiert hat.
Auch hochinteressant ist ja, dass wenn man die Debatte in Deutschland verfolgt, jetzt die da diesem Klimatrend etwas entgegenwirken, die sagen dann immer, ja, was Deutschland sei ja gar nicht so schlimm, schauen wir doch auf China. China ist ja noch viel schlimmer, was Deutschland in einem Tag macht, das macht China in so und so vielen Minuten oder weiß ich nicht was an CO2. Wie schlimm ist eigentlich China? Ist das auch ein Lichtblick? Wie sieht diese Klimabilanz von China aus? Ist das auch besser, als wir denken?
Ja, das finde ich auch phänomenal. Also in Deutschland gibt es immer Artikel in Zeitungen, ja, China, das große Vorbild, baut erneuerbare Energien aus wie kein anderes Land. Das stimmt, weil es so groß ist, aber gleichzeitig baut es auch fossile Energie aus wie kein anderes Land. Es ist wird auch weiter erstmal wesentlich auf fossiler Energie basieren. Der UN-Klimavertrag lässt China gerade diese und anderen Schwellenländern diese Möglichkeit. Da steht eben nicht drin, dass sie reduzieren müssen, sondern da wird im Grunde gesagt, die können weiter fossile Energie nutzen. bis auf Weiteres und können eben weiterhin CO2 emittieren. Das heißt, es gibt diese Ungleichheit in der Welt, dass diese Länder eben voll im Grunde weitermachen können und es auch machen, weil sie müssen eben noch viele Leute aus der Armut holen. Und aber China hat eben mittlerweile pro Person einen höheren CO2-Ausstoß als Europa. Und deswegen ist es nicht mehr irgendwie so klein zu reden. Der Anteil von China ist immens. Und das heißt, Deutschland und Europa, die hätten ihren Beitrag leisten können, auch was das angeht. Man hätte, wenn man Technologie entwickelt hätte und da offener gewesen wäre, mit CCS zum Beispiel, hätte man diese Kohlekraftwerke, die in China jetzt in Massen noch gebaut werden, die hätte man mit europäischer, deutscher Technologie ausrüsten können, sodass dort eben CO2 nicht in die Luft gelangt. Aber in Deutschland ist Klimanationalismus ja sehr populär. Man macht Dinge einfach nur, damit man sozusagen einen Skype vorweisen kann. Man will einen bestimmten Sektor auf CO2 null bringen und das muss einfach um der Sache selbst wegen geschehen, weil man quasi einen politischen Kampf gewinnen will. Und nützt dem Klima aber überhaupt nichts, wenn Deutschland alleine auf null geht bei CO2. Die smartere Lösung wäre gewesen, eben gerade die Länder, die jetzt den CO2-Ausstoß so stark erhöhen wie China, dabei zu unterstützen, dass das CO2 nicht in die Luft gelangt. Und da wäre CCS eben das Mittel dabei gewesen, beispielsweise, oder moderne Kernkraft. Beides, in beiden Technologien war Deutschland Spitze. In beide Technologien wurden in Deutschland verboten, was genau dieses Problem der grünen Umweltbewegung zeigt. Das sind eben, es geht da nicht um die Lösung dieses Klimaproblems, sondern es ging immer vorrangig darum, um Interventionismus und um Postwachstum. Also es ging immer darum, dem Wachstum sozusagen Sand ins Getriebe zu streuen. Und das fällt jetzt eben auf Deutschland zurück. Es ist ein wirklich ein riesiges Problem, dass man da mit diesem Klimanationalismus eben dafür gesorgt hat, dass man jetzt kein Mittel in der Hand hat, den CO2-Ausstoß in den Schwellenländern sozusagen helfen können zu bremsen.
Was ist für Sie eigentlich die größte Gefahr für die Erde, die größte Gefahr für die Menschheit?
Tja, boah, gute Frage. Ich sehe mich immer so nicht in der Lage des Weisen, der den Leuten sagt, was jetzt. Ich versuche immer eher zu beschreiben, was es für Probleme, Dilemmata und Sachstand gibt und so weiter. Die größte Gefahr ist eben auch eine Frage von Abwägung. Es sind ja dann oft so Großrisiken mit geringer Wahrscheinlichkeit. Also Meteoriteneinschlag, riesiges, also ein unglaublich hoher Impact, wenn das passiert. Also ein großer Meteorit könnte wirklich die Erde weitgehend zerstören. Aber eben sehr geringe Wahrscheinlichkeit. Und da muss man eben, oder so Biowaffenangriffe, ja, auch sehr großer Impact, wenn sowas eingesetzt wird, weil eben Pandemie oder Epidemie und mit tödlichem Virus, aber auch geringe Wahrscheinlichkeit. Atomkrieg das Gleiche. Supervulkanausbrüche zum Beispiel wird ignoriert. Diese Art von Großrisiken werden komischerweise eher ignoriert, während beim Klimawandel werden die Großrisiken, Kipppunkte, da wird immer so getan, als ob das im Grunde vor der Tür stehen würde. Dabei ist es auch ein Großrisiko mit geringer Wahrscheinlichkeit. Weil man weiß, also so steht es immer im Klimareport drin. Ja? Also die Wahrscheinlichkeit, dass es zu solchen globalen Kipppunkten kommen könnte, die ist nach dem bisherigen Kenntnisstand nicht groß. Aber ich finde gerade die Unsicherheit eben über dieses Wissen gerade eher beunruhigend. Also deswegen so. Also, aber deswegen ist das eine gute Frage. Die Abwägung von Risiken, die findet eben oft nicht von unterschiedlichen Gefahren, findet eben oft nicht statt. Es wird sehr stark auf den Klimawandel fokussiert, zu Unrecht, finde ich.
Wie schlimm ist eigentlich, dass Trump aus dem Pariser Klimaabkommen ausgetreten ist?
Also, hat er ja schon mal gemacht. Also, da hat es dann nicht wirklich gewirkt, weil als sie dann wirklich austreten konnten, laut Vertrag war er ja schon nicht mehr in der Macht, dann sind sie gleich wieder eingetreten. Aber diese UN-Klimakonferenzen werden überschätzt. Ne? Also das ist, die hatten bislang eigentlich keinen Effekt auf die CO2-Kurve. Wenn man sich die globale CO2-Kurve anguckt, sieht man manche Dips, also manchmal geht die Kurve so ein bisschen runter. Das war aber nie Klimapolitik, das war immer eine Krise. Finanzkrise, Corona-Krise, Ölkrise. Das sieht man in der CO2-Kurve, aber keine Klimapolitik. Das heißt, diese Konferenzen werden überschätzt. Es ist gerade das Problem dieser Konferenzen ist auch, dass sie eigentlich das Wichtigste, ist ein bisschen Augenwischerei, weil die wichtigsten Faktoren im Klimaschutz, moderne Technologie, die CO2 vermeiden hilft, ökonomisch attraktive Technologie eben auch, die wird dadurch so ein bisschen, dieses Thema wird dadurch ein bisschen an den Rand gedrängt, weil dieser ganze UN-Prozess hat sich sehr stark Richtung Dirigismus entwickelt, sehr stark Richtung Hilfszahlungen. Deutschland ist ja Spitze, was Hilfszahlungen angeht, 10 Milliarden pro Jahr, glaube ich, an Klimahilfszahlungen, die aber letztlich wenig Effekt haben, was CO2-Emissionen angeht. Und das hat sich so ein riesiger bürokratischer Apparat entwickelt, der sozusagen für sich selbst, der sich selbst genug ist und weder dem Klima hilft noch irgendwie anderes sozusagen wirklich nützlich ist. Und da sind diese UN-Konferenzen eben, ja, da müsste man, glaube ich, weiß nicht, ob die noch so nützlich sind. Und dieser Ausstieg von Trump hat da auf diese Konferenzen, glaube ich, wenig Effekt, weil eben die US-Staaten, das darf man auch nicht vergessen, ziemlich unabhängig sind. Also Kalifornien zum Beispiel wird wahrscheinlich weiterhin da irgendwelche Leute nach hinten senden zu den neuen Klimakonferenzen. Übrigens auch republikanische Staaten in den USA sind lange nicht so radikal wie Trump. Also sie haben auch Interesse daran, dass die Energiewende weitergeht in den USA, die ja viel smarter ist als in Deutschland. In Deutschland gibt es ja sozusagen die Ideologisierung, es gibt hier gute Technologie, Wind und Sonne und der Rest ist alles böse. In den USA ist es so, dass eigentlich alle dafür sind, die Energie Bandbreite also auf alle möglichen Technologien auszuweiten, also alles im Grunde zuzulassen, selbst fossile Energie in gewissem Maße noch. Erdgas, Fracking, Erdgas in den USA ist sehr populär, weil es eben sehr günstig ist und die USA unabhängig gemacht hat von Gasimporten und eben den CO2-Ausstoß des Landes sehr stark zu senken. Das hat Deutschland sich eben auch verbaut. Ne? Dass man darf nicht vergessen, dass der Umstieg von Kohle auf Gas eben CO2 stark reduziert, den CO2-Ausstoß. Und das heißt, da sind mit fossiler Energie auch dann sozusagen positive Entwicklungen möglich gewesen. Auch noch möglich. Und das ist in den USA viel, auch parteiübergreifend, viel smarter. Man sieht das auch daran, dass Joe Biden Drill Baby Drill, diese Formel von Trump, selber angewandt hat. Also der hat die Ölproduktion ausgeweitet, Joe Biden, und gegenüber Trump 1, also in der ersten Regierungszeit. Das heißt, es gibt da doch eigentlich lagerübergreifend ziemlich viele Gemeinsamkeiten in der Energiepolitik und so bestimmte Show-Einlagen wie der Austritt aus dem Pariser Klimaabkommen werden da keinen großen Einfluss haben auf die Energiepolitik.
Was für einen Einfluss wird haben, dass jetzt eben diesen NGOs da die Gelder gekürzt werden? Trump ist ja quasi mit der Kettensäge inspiriert von Milley dahinter, mit Elon Musk. Auch in Deutschland sind die NGOs ziemlich unter Druck. Ist das eine in der Existenz bedrohte Spezies, diese NGO-Maschinerie? Oder geht es denen fast noch zu gut? Sind die so stark gefestigt, verwurzelt, dass die eigentlich unerschütterlich sind?
Ja, ich halte dieses NGO-Netzwerk mittlerweile für wirklich hochproblematisch. Also es gibt zum Beispiel in der EU mittlerweile ist jetzt rausgekommen, oder ist schon länger bekannt, aber ist jetzt wieder hochgekommen, dass die EU-Kommission selber NGOs bezahlt, um sozusagen den Kampf für die Ziele der EU-Kommission zu führen im vorpolitischen Raum. Ja, also es ist die Vernetzung von NGOs mit Politik ist sehr hoch und die Bezahlung ist eben auch immens. Also in Deutschland hat sich durch die Energiewende wurden Umweltverbände, wurde die Zahlung von Steuergeld an Umweltverbände sehr, sehr stark ausgeweitet, mehr als verdoppelt. Ich glaube sogar mittlerweile noch viel mehr. Und das sind eben ehemals Verbände gewesen, die für Naturschutz eingetreten sind. Und mittlerweile kämpfen sie für die Umstellung der Energieversorgung, was eben dann häufig kollidiert mit den Zielen des Naturschutzes. Ja, bei NABU und BUND hat es viele Austritte deswegen gegeben. Aber es ist eben so, das Geld kommt jetzt eben für die Energiewende rein, also das Steuergeld. Das heißt, man muss da irgendwie spuren und dann eben kämpfen für Windräder, die gleichzeitig dann eben in Naturschutzgebiete gepflanzt werden in Deutschland. Und diese Zielkonflikte, die führen dann eben vor Ort bei den Umweltverbänden zu großen Zielkonflikten und Streit. Aber es ist eben so, dass die Macht dieser NGOs auch eben sehr groß geworden ist, auch durch den Einfluss auf die Medien. Also diese Verschmelzung von NGOs und Journalismus ist sehr stark, sehr groß. Ich habe das immer auf UN-Klimakonferenzen erlebt, wie also letztlich Journalisten erfahren nur über NGOs, was in den Klimakonferenzen läuft, weil die NGOs als Beobachter teilnehmen dürfen auf diesen Konferenzen, auf den Verhandlungen und die Journalisten dürfen das nicht. Und deswegen ist es, die Nähe ist sehr, 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 sehr stark zwischen NGOs und Journalisten. Und man versteht sich, man kommt aus dem gleichen Milieu, man kämpft für die gleichen Ziele. So hat es immer die Umweltministerin Deutschlands, Svenja Schulze, getwittert mit einem Foto von sich und den deutschen Journalisten auf einer UN-Klimakonferenz und hat dann geschrieben, die hat geschrieben, dass sie und die Umweltverbände für die gleichen Ziele kämpfen würden und gleichzeitig die Journalisten, die Klimajournalisten in Deutschland so toll wären wie andere nicht, weil sie eben immer so lange da arbeiten mit der Ministerin auf der UN-Klimakonferenz. Das sind so alles so, das ist eine Nähe, die da entstanden ist, die ist nicht gut für die Diskussion und man sieht eben auch, dass es oft sehr aktivistisch ist, was über Klimapolitik geschrieben wird. Es geht dann immer sozusagen darum, wie sind die Planziele der grünen Bewegung, werden die erfüllt oder nicht? Und man kommt gar nicht auf den Gedanken, dass letztlich diese Ziele vielleicht gar nicht so zielführend sind. Ja, also dass man sozusagen dieses Handwerkszeug, was wir ja schon besprochen, immer hinterfragt und sagt, kommen wir nicht vielleicht anders besser zum Ziel? Ist vielleicht so eine Klimakonferenz selber ein Problem und so, ja? Also diese, es wird da sehr stark, dieses Netzwerk ist sehr, sehr stark auf einer Linie und hat sich da, es ist ein bisschen, ja, es ist ein bisschen zu weit gegangen im letzten Jahr.
Was wäre vielleicht ein wohlgemeinter Ratschlag an die neue Regierung, an Friedrich Merz? Was wäre jetzt zu tun, klimapolitisch, umweltpolitisch? Was wäre eine vernünftige Klimapolitik der neuen Regierung?
Ja, ich habe mich sehr gewundert, dass die Regierung die Kernkraft aus dem Koalitionsvertrag genommen hat, also die Formulierung, weil mir ist auch nach einigen Jahren immer noch keine Lösung bekannt, wie es ohne Kernkraft in Deutschland die Energiewende funktionieren soll, wenn man sie denn wirklich will. Also Deutschland will jetzt ja 40 bis 50 Gaskraftwerke bauen, das heißt also die deutsche Energiewende beruht auf fossiler Energie. Das muss man sich mal vorstellen, in Zeiten des Klimawandels baut diese Regierung Dutzende fossile Kraftwerke. Und das war schon der Plan der Grünen. Das ist im Grunde immer die Basis gewesen der Energiewende in Deutschland. Das Erdgas, das war ja das billige russische Erdgas eigentlich, was da eingeplant war. Aber das eigene Fracking-Gas lässt man im Boden, ja. Das eigene Gas, das in Deutschland zuhauf im Boden liegt, womit man Jahrzehnte überbrücken könnte. Das sind alles sehr ideologische Schranken, die man sich da gesetzt hat. Und das ist eben, dass die Regierung jetzt da mit den Kernkraftwerken sozusagen nicht den Durchbruch wagt, weil ich meine, in Europa sieht man ja, dass alle Nachbarländer, fast alle da umdenken, weil einfach klimafreundliche Energie aus Kernkraft eben verlässlich und auf lange Zeit dann eben günstig. Und da kommen in Deutschland immer die Endlagerfrage, die anderswo längst gelöst ist, die viel undramatischer ist, als sie immer dargestellt wird. Also auch die Kosten, wenn man sich die Kosten der deutschen Energiewende anguckt, die sind so immens, dann kommen die immer die Kosten für Kernkraft. Also das ist etwas seltsam, weil im Vergleich ist es dann doch günstiger mit Kernkraft. Und es gibt eben, würde eben auch Kapital Investoren geben, die das machen würden, Investorfirmen und so weiter. Da hoffe ich doch, dass das noch kommt, weil ich weiß nicht, wie man sonst klimafreundlich Energie in Deutschland auf Dauer erzeugen will. Ich glaube, sonst wird man auf Dauer angewiesen sein auf Gaskraftwerke, ja, die ja angeblich dann von Wasserstoff abgelost werden sollen, was aber keiner, der sich also ein bisschen damit auskennt, wirklich glaubt. Wasserstoff ist ja in Deutschland viel zu teuer und wird ja auch der Champagner der Energiewende genannt. Also ich glaube, dass Deutschland da weiter auf dem Holzweg ist und es ist eben so, was wir am Anfang besprachen. Diese grüne Bewegung in Deutschland ist eben nicht nur links, sie ist eben auch rechts. Es ist eben so, beide politische Lager sind mit dieser grünen Umweltbewegung sehr stark verschmolzen. Das ist etwas, was deutsche Kultur eigentlich ist. Sehr stark zur deutschen Kultur gehört, eine wichtige Strömung ist in der deutschen Kultur. Und das merkt man eben, da gibt es große Beißhemmung. Und ja, also diese Anti-AKW-Bewegung in Deutschland war identitätsstiftend für sehr viele. Und das merkt man auch, wenn man mit Leuten darüber redet, wie emotional aggressiv das wird, wenn es um Energietechnologie geht. Das ist schon seltsam, das ist in anderen Ländern nicht der Fall. Die Grünen in Finnland sind für Kernkraft, viele andere Grüne mittlerweile auch. Und die Linken waren ja immer sehr für Kernkraft, die Kommunisten. Das war ja deren Technologie, ne? Weil mit Kernkraft eben ganze Metropolen erleuchtet werden können. Auf ganz engem Raum. Kernkraft braucht keinen Platz, ressourcenschonend und so weiter. Also ist sehr sicher. Es gibt keine sichere Energietechnologie. Also es ist gespenstisch, dass das in Deutschland nicht längst wieder auf der Tagesordnung steht. Zumal Deutschland eben keine Wasserkraft hat im relevanten Maße. Und Länder wie Schweden und Österreich und Italien, Spanien oder so, die haben eben noch Wasserkraftpotenzial und haben auch einen guten Teil Wasserkraft, haben eben da Grundlast durch diese Energie. Und das hat Deutschland eben nicht. Und deswegen ist es vollkommen unverständlich, dass man da nicht längst die Diskussion ein bisschen ändern konnte.
Oder man müsste, und das erscheint ja auch ein Ding der Unmöglichkeit aktuell zu sein, wieder auf russisches Gas setzen, wieder eine Annäherungspolitik machen. Wie denken Sie über diese Sanktionshaltung aus klimatechnischer Sicht? Ist das sinnvoll? Ich meine, da hört man ja ganz abstruse Sachen, dass dann irgendwie Gas über Indien nach Deutschland geliefert wird oder weiß ich nicht was. Wie denken Sie über diese Sanktionshaltung?
Ja, es ist eben so, dass diese, man muss sehen, dass dieses Erdgas aus Russland von Anfang an Teil der Energiewende war. Das war von den Grünen so gewollt, von der SPD so gewollt, von der CDU so gewollt. Es ist der große Grundpfeiler der Energiewende gewesen, dieses Gas. Und sich jetzt nicht einzugestehen, dass man da vollkommen falsch lag, ist das eine. Denn man baut jetzt ja, wie gesagt, Gaskraftwerke. Das heißt, da ist man so, wie soll man sagen, ja, gleichzeitig redet man aber, sagt man aber, das Klimaproblem wäre das Wichtigste der Welt. Die Klimakatastrophe steht vor der Tür und trotzdem schaltet man hier klimafreundliche Kernkraft ab und baut Gaskraftwerke. Also das ist diese Ideologie, dieses ideologische Denken ist an ein Ende gekommen. Man hat sich selbst eigentlich entlarvt und jeder kann es sehen, aber es ist in Deutschland diese Generation, glaube die ältere Generation noch, die ist da, glaube ich, immer noch diskursbestimmt. Für die war sozusagen diese Anti-AKW-Bewegung wirklich identitätsstiftend für viele. Das ist eine kulturelle Chiffre, ein kultureller Kit auch. Und ich glaube nicht, dass man da, da wird man noch, ich glaube, die jetzige Teenager-Generation, die wird das, wenn sie plötzlich merkt, was sie angetan wurde, dann wird sie das, glaube ich, radikal ändern wollen, schätze ich.
Letzte Frage. Ein Land oder ein Kontinent, das eigentlich nie für gute Schlagzeilen sorgt, ist Afrika. Gibt es eigentlich auch einen Lichtblick über Afrika, meine, wo man sonst nur über Dürren liest, Menschen, die verhungern, geplagt von irgendwelchen Pandemien? Was ist der Lichtblick aus Afrika, wenn es ihn denn gibt?
Also Afrika hat riesiges Potenzial an Rohstoffen, auch an fossiler Energie. Und es ist so, dass in Afrika herrscht, ich bin jetzt kein Afrika-Experte, aber was ich in meinen Recherchen kennengelernt habe, ist, dass es einen großen Fortschrittsgeist gibt. Es gibt einen großen Willen zum Fortschritt, technologischen Fortschritt. Übrigens auch einen großen Bedarf an fossiler Energie. Und das ist so, das führt so in Widersprüche rein, dass eben deutsche oder auch westliche Politiker und Umweltbewegungen und so weiter den Afrikanern vorschreiben wollen, jetzt ihr Gas nicht zu fördern. Das ist ja hochpervers. Also ich meine, das ist, dass die nicht dürfen, was wir gedurft haben, worauf unser Wohlstand basiert, das soll jetzt denen verboten werden, da soll keine Kredite mehr genehmigt werden, nach dem Willen der Umweltbewegung und der Klimapolitiker und so. Das ist hochgradig pervers, finde ich. Mhm. Und da gibt es eben in Afrika ein großes, wie man sagen, Gespür dafür, dass man eben sehr viel erreichen kann mit günstiger Energie. Und auch da, wenn Deutschland nicht so klimanationalistisch gewesen wäre, immer nur gesagt hätte, wir müssen CO2 zu Hause einsparen, sondern wir müssen Technologie entwickeln, die wir importieren können, abseits von Wind und Sonne, die einfach, das System ist zu teuer. Sonst würde es sich automatisch durchsetzen in anderen Ländern. Aber keiner will das wirklich großflächig haben. Ja? Also es ist immer, als Additiv ist es sehr sinnvoll. Wind und Sonne sind situativ sinnvoll. Gerade Solarenergie ist ganz toll. Ich finde es großartig, dass es das gibt. Aber es ist eben sozusagen für die Energieversorgung von großen Metropolen ist es letztlich nicht das Mittel der Wahl. Man braucht ja Grundlast. Und das heißt, ich glaube, in Afrika ist es so, dass dieses Gespür da ist. Ich habe mit einem afrikanischen Landwirt da mal eine Diskussion gehabt, der wahnsinnig sauer war. Der war auf Klimakonferenzen und war unglaublich sauer auf die westliche Umweltbewegung. Er sagt, diese grüne Umweltbewegung ist ein Problem für Afrika. Er sieht den Klimawandel auch als Problem, ja, und aber sagt eben dieses Mittel, dass man jetzt dann allen die fossile Energie wegnehmen will, das wäre eben menschenfeindlich. Und das finde ich ein ganz wichtiger Aspekt, der eben häufig untergeht. Und ich glaube, Afrika ist auch das letzte Kontinent, wo die Geburtenraten noch über der Selbsterhaltung liegen. Das heißt, in Afrika wird sich sehr viel entscheiden über die Zukunft. Und man kann wirklich hoffen, wenn man so den Fortschritt sieht in der westlichen Welt, wenn Afrika den nachvollzieht und jetzt mit moderner Technologie, mit Energieversorgung danach zieht, da kann da auch sehr viel Gutes entstehen. Vielleicht kommt ja das nächste Wirtschaftswunder aus Afrika, vielleicht entstehen da Wüstenstädte jetzt, wenn da diese Entsalzungsanlagen, von denen Elon Musk träumt, ja, auch ein Kapitel in meinem Buch. Es ist Wahnsinn, was möglich ist mit Entsalzungsanlagen. Ja, wenn kernkraftbetriebene Entsalzungsanlagen können ja die Wüste zum Blühen bringen lassen. Sie können Las Vegas in der Sahara möglicherweise entstehen lassen. Also Städte, die einfach, wenn Salzwasser zu Trinkwasser gemacht wird, im großen Stil mit kernkraftbetriebenen Entsalzungsanlagen, dann der Preis wird ja immer günstiger für diese Anlagen, dann können Städte entstehen, wo bisher keine sind. Dann kann Prosperität dort entstehen, wo es bisher keine gibt. Und ich glaube, das gibt Anlass zum Träumen zumindest.
Letzte Frage, allerletzte Frage. Sie schreiben in der Unterzeile Ihres Buches, warum die Welt besser ist, als wir denken. Wie gut ist die Welt heute auf einer Skala von 1 bis 10? 1 sehr schlecht, 10 sehr, 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 sehr gut. Wo steht da die Welt aktuell? Wo stehen wir?
Also der Datenforscher Max Rose hat hat es sehr schön beschrieben, hat gesagt, die Welt ist schrecklich, die Welt ist viel besser. Die Welt kann viel besser sein. Alles stimmt zugleich. Ne, also es ist tatsächlich, es gibt wahnsinnig viele Probleme auf der Welt, aber die Welt ist viel, viel besser geworden als früher. Ja, also Kindersterblichkeit wird dramatisch gesunken, extreme Armut gesunken, medizinische Fortschritte. Ich erzähle im Buch die Geschichte von dem Präsidentensohn dem Sohn des US-Präsidenten in den 1920er Jahren, der Tennis spielte vom Weißen Haus, sich eine Blase zuzog, die sich entzündete, Blutvergiftung, mit 16 Jahren gestorben. Der US-Präsident hieß Coolidge, glaube ich. Und das sind so Dramen, die waren alltäglich. Kurz danach, 1928, hat der Fleming das Penicillin entwickelt. Man konnte das heilen, diese bakteriellen Krankheiten. Das sind so wahnsinnig tolle Fortschritte, die auch weiterhin möglich sind, aber die man eben kennen muss. Deswegen habe ich dieses Buch geschrieben, dass man zumindest versteht, dass es das gibt. Und das ist eben. Was war die Frage nochmal?
Wie gut ist die Welt? Wie gut geht es der Welt?
Ja, das sind eben Dinge, die man sich klar machen muss. Der Welt geht es besser denn je im Großen und Ganzen. Aber eben diese riesigen Probleme gibt es weiterhin. Und deswegen, es kann viel besser sein, aber Fortschritt ist möglich. Wie der große Hans Rosling sagte, ne, er beschreibt sich als Possibilist, als jemand, der an das Mögliche glaubt, an die Möglichkeit von Fortschritt, aber eben ohne die Probleme zu vergessen. Ja, gerade die Probleme will man ja gerade lösen mit Fortschritt. Das heißt, man muss die Probleme auch gut beschreiben. Und ich glaube, da ist noch viel möglich. Wir erleben in den letzten Jahrzehnten gleich die Krise des Fortschritts. Es gibt weniger Durchbrüche, weniger massive Verbesserungen des Lebens, wie es sie im 20. Jahrhundert gab. Und deswegen, da ist wieder ein Schub nötig. Und ich hoffe in meinem Buch, dass sozusagen auch Leute zu inspirieren, junge Leute zu inspirieren, sozusagen in diese Richtung zu denken, Ingenieurwissenschaften zu studieren, Naturwissenschaften, dass man in die Richtung Problemlösung pragmatisch einsteigt und nicht nur Probleme beklagt, sondern auch optimistisch ist und versucht, sie zu lösen. Als in einer freien Gesellschaft ist auch ganz wichtig, dass man immer weiß, dass nur in einer freien Gesellschaft wirklich Fortschritte möglich sind, wenn Kreativität gegeben ist. Das ist die wichtigste Ressource überhaupt. Es sind die Menschen selbst, die eben mit Kreativität und Wissen Fortschritt erzeugen können. Man denke an das finde ich immer so faszinierend, wenn man sich mal klar macht, dass künstliche Intelligenz letztlich auf Sand beruht. Ja, also Computerchips werden aus Silizium gemacht und Silizium ist Quarz, ist Sand. Das heißt, daraus sind die Mikroprozessoren, die Chips entstanden oder aus Fancy hergestellt. Das heißt, man kann verkürzt sagen, der Mensch hat aus Sand künstliche Intelligenz gemacht. Und das ist eben nur wirklich mit Wissen und Kreativität, mit Bildung. Und da braucht man nicht viele Ressourcen letztlich. Das ist auch ein wichtiger Punkt, auch ein Teil meines Buches. Es ist nicht so, dass der Mensch nur Fortschritt machen kann, indem er die Erde ausbeutet, sondern es geht sehr viel über Effizienz, über Wissen. Und ja, das Beispiel eben, dass aus Sand Computerchips gemacht werden, ist letztlich für mich ein sehr plakatives Beispiel. Und ich hoffe, dass jetzt weitere solche Fortschritte gemacht werden können und die neue Generation da wieder einen Zahn zulegt.
Herr Wojanowski, danke ganz herzlichen Dank für das Gespräch.
Vielen Dank Ihnen, Herr Zeller. Dankeschön.